ARD Sounds.
Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Alle Folgen jederzeit nachzuhören in der ARD Sounds App. Mein Name ist Malte Pieper. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Anja ist in dieser Woche verhindert, aber ich bin trotzdem natürlich nicht alleine im Haus. Maja Fiedler steht mir zur Seite. Maja, du bist Redakteurin, Moderatorin, Podcasterin, nicht nur beim MDR, sondern arbeitest immer wieder für verschiedene ARD-Anstalten. Du lebst in Leipzig, stammst aus Dresden.
Ganz genau. Ist mir eine Ehre, heute hier zu sein.
Wir haben einen Mann in unserer Runde, der fast ein Dutzend Mal ausgezeichnet wurde und das, obwohl er gerade einmal 24 ist, der mit einem Buch schlagartig bekannt wurde vor ein paar Jahren mit dem Titel Unter Nazis, der die Auseinandersetzung mit Rechtsextremen für sich zur Lebensaufgabe gemacht hat. Er zuckt nicht. Hallo Jakob Springfeld.
Hi, danke für die Einladung. Ich würde sagen, ja, ich will nicht nur über Rechtsextreme reden, sondern auch über das, was wir vielleicht selbst als Zivilgesellschaft leisten können. Aber das eine hängt mit dem anderen zusammen, so ist es.
Das sagt der Autor, Podcaster und vielfach ausgezeichnete junge Mann auch für seine aktivistische Arbeit. Eigentlich studierst du noch, muss man dazu sagen. Das kann man fast vergessen, wenn man anguckt, was du alles schon so auf den Weg gebracht hast. Bist Student der Politikwissenschaft und Soziologie an der Martin-Luther-Universität Halle.
Wir haben es gerade schon gesagt, du studierst in Halle, lebst in Halle. Das liegt ja bekanntlich in Sachsen-Anhalt. Da ist am 6. September Landtagswahl und die Umfragen sagen der AfD im Moment 42% voraus. Das ist kurz vor der absoluten Mehrheit der Mandate. War ganz lapidar am Anfang gefragt, hast du schon deinen Koffer gepackt?
Ich glaube, ich will mir darüber noch keine Gedanken machen, alleine schon deswegen, weil es ganz viele Menschen gibt, die in Sachsen-Anhalt leben, die zum Beispiel von Rassismus und Queerfeindlichkeit betroffen sind, die vielleicht noch 13, 14 Jahre alt sind, bei ihren Eltern wohnen, die gar nicht darüber nachdenken können, wegzuziehen, für die das gar keine Option ist. Und ich glaube, genau deswegen ist es meine und unsere Verantwortung als Menschen, denen es deutlich privilegierter, besser geht, diesen Gedanken so weit wie möglich zu verbannen.
Ich komme darauf, weil du in deinem jüngsten Buch schreibst, Freunde, bekannte Menschen, die du bei deinen Reisen, bei deinen Lesungen kennenlernst, die sagen eben ganz offen, wir haben schon mal einen Koffer mit dem Wichtigsten bereitgestellt. Wie weit ist das verbreitet?
Also ich hatte gestern Abend eine Lesung in Halle und wurde im Anschluss an diese Lesung, bei der es natürlich auch um die anstehenden Wahlen ging, auch dazu befragt, ob ich denn meinen Koffer schon gepackt hätte und dass die Angst diesbezüglich doch stärker und stärker wird. Und ich versuche mit genau der Antwort, die ich eben schon gegeben habe, zu trotzen und vor allem auch zu sagen, dass egal wie Wahlen ausgehen, egal wie stark antidemokratische Kräfte werden, ich bin der festen Überzeugung, es gibt immer auch einen Weg, Dinge wieder umkehren zu können. Und für mich war beispielsweise jetzt die Wahl in Ungarn, bei der Orbán abgewählt wurde, kein super progressives Zeichen nach vorn. Ich hätte mir da natürlich noch mehr gewünscht und gleichzeitig zeigt es, dass auch in sogar autoritäreren Systemen eine Zivilgesellschaft aktiv bleiben kann. Und darauf immer wieder hinzuweisen, ist mir dann auch gestern Abend in Halle wieder sehr wichtig gewesen. Auch wenn solche Sätze natürlich manchmal leichter gesagt als getan sind, gerade für Menschen, die akut von Bedrohungen von rechts außen beispielsweise betroffen und damit konfrontiert sind.
Aber mich würde schon interessieren, wer sind denn diese Leute, die die Koffer gepackt haben in deinem Umfeld? Weil die gibt's ja.
Also die Person, die ich in meinem Buch beschrieben habe, war ein Kommunalpolitiker in Kreiz in Thüringen, der unter anderem auf der gegenüberliegenden Seite seiner Wohnung eine Garage hat, auf der Hakenkreuze raufgeschmiert worden sind mit Morddrohungen. Und ich glaube, für diese Leute ist es jetzt schon brenzlig, sich demokratisch, antifaschistisch zu positionieren. Und diese Leute wissen eben, dass genau diese Gefahr ansteigen würde, wenn extrem Rechte im Zweifel an Regierungen beteiligt wären. Und diesbezüglich kann ich diese Angst auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich finde übrigens auch, dass es keine Schwäche ist, von demokratischen Menschen über diese Ängste zu sprechen. Es gilt ja irgendwie oft der Slogan, wir sind DemokratInnen, wir dürfen uns keine Angst machen lassen. Sowas könnte ich auch sagen, aber ich würde mich einfach maximal unehrlich damit führen. Die Ängste sind da. Das Wichtige ist, dass sie nicht dazu führt, dass wir ohnmächtig werden und in Lethargie verfallen. Und das sehe ich glücklicherweise noch nicht.
Wir hatten vor 2 Jahren, ist es jetzt fast her, vor der sächsischen Landtagswahl auch Paula Pichotta zu Gast, grüne Spitzenkandidatin in Sachsen, Bundestagsabgeordnete hier aus Leipzig. Und die berichtete genau das, dass sie in ihrem Freundesbekanntenkreis auch immer häufiger hört, dass quasi Leute sich bereit machen, um zu gehen. Also ist es in deinen Augen tatsächlich ein Problem, dass sich jetzt auch in Sachsen-Anhalt Menschen darauf vorzubereiten, für den Fall, dass sie dann gehen?
Ich weiß nicht, ob ich das 100% als Problem benennen kann, denn ich glaube, wenn Menschen, die zum Beispiel von Diskriminierung betroffen sind, individuell entscheiden, wegziehen zu müssen, dann ist das natürlich ein allgemeines Problem, aber ich würde die Leute, die das dann tun, nicht problematisieren, denn ich glaube, sie haben ihre berechtigten Gründe, um irgendwie Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Und ich glaube auch, nach einem Wegzug kann man noch in die Heimatregion irgendwie hineinwirken. Also ich habe das beispielsweise erlebt, als ich von Zwickau nach Halle gezogen bin, schon nach meinem Abi 2020. Ich musste mich recht häufig mit dem Vorwurf des Hinterlandsverrates vertraut machen, weil ich ja meine demokratischen Mitstreitenden in Zwickau damit so ein Stück weit im Stich lassen würde. Und natürlich stimmt das in gewisser Hinsicht. Andererseits habe ich gemerkt, dass ich in Halle und Leipzig Menschen auch für das sensibilisieren konnte, was im ländlichen Raum passiert. Und dann sind auch immer mal wieder Unterstützungsmöglichkeiten entstanden, wo dann zum Beispiel Menschen aus Halle Geld gespendet haben nach Zwickau oder nach Zwickau gefahren sind, wenn vor Ort ein antifaschistischer Protest anstande. Und deswegen liegt es mir, glaube ich, fern, das so ganz schwarzmalerisch zu sehen, zumal ich auch von super, super vielen Menschen, auch im ländlichen Raum, wenn ich zum Beispiel irgendwie in Halberstadt für eine Lesung unterwegs war, wie letztens höre, die bleiben da, die wollen ihre Heimatregion einfach nicht so schnell an Extremrechte verhökern, und das ist, glaube ich, schön zu wissen und was mich auch bestärkt.
Zu dem im Stich lassen, darauf würde ich gerne nochmal eingehen, und auch zu der Angst, die du vorher schon angesprochen hattest. Du bist in ganz vielen kleinen Orten ja auch zu Lesungen. Du hast aber auch eine Lesung in Bautzen gehabt, an die ich immer wieder zurückdenken muss, weil du über die auch geschrieben hast, wo dann plötzlich während der Veranstaltung draußen, ich glaube, 7 vermummte Männer standen, und die Stimmung im Saal hat sich natürlich verändert, aber gar nicht mal so, wie du es erwartet hättest. Aber du musstest im Anschluss dann auch mit Sicherheit mit Polizei rausbegleitet werden. Was war das für eine Veranstaltung und wie war das für dich?
Also ich wurde von Securities rausbegleitet. Für mich sind diese Veranstaltungen, und das ist leider nicht die einzige gewesen, bei der irgendwie Neonazis davor gestanden haben, in erster Linie erstmal ein Zeichen dafür, dass es nicht erst AfD-Regierungen braucht, um Rechtsextremismus normalisierter zu machen. Das zeigen, glaube ich, die Vorgänge, die aktuell schon stattfinden, ohne das irgendwie gleichsetzen zu wollen. Und andererseits war dieser Abend in Bautzen für mich trotz alledem bestärkend, weil ich saß dort vorne, wollte gerade mit der Lesung beginnen. Vor der Tür sind Neonazis aufgetaucht. Und ich hatte schon kurz ein Fragezeichen im Kopf, von wegen, was passiert jetzt? Brechen wir die Lesung ab? Verbarrikadieren wir uns hier und fahren danach einfach wieder gemeinsam nach Hause, wenn die Situation irgendwie geklärter ist? Aber ich habe gemerkt, dass die Leute im Saal erschreckend entspannt geblieben sind und für alle irgendwie festgestanden hat, wir dürfen uns diesen Raum jetzt nicht nehmen lassen und wir müssen jetzt trotzdem ins Gespräch gehen und vielleicht genau das auch zum Anlass nehmen, zur Dringlichkeit nehmen, um darüber zu sprechen, wie wir eben auch in Bautzen, auch im ländlichen Raum zukünftig irgendwie handlungsfähig bleiben können. Also ja, es sind total gemischte Gefühle irgendwie, von denen ich aber eben auch sagen möchte, dass sie im Jahr 2026 auch nicht nur ein ostdeutsches Problem darstellen. Also ich glaube, ich hatte in Westdeutschland in der Form noch keine Neonazis vor meinen Lesungslocations sitzen, aber ich hatte zum Beispiel auch in Nordrhein-Westfalen schon Shitstorms im Vorfeld von Lesungen, weswegen dann auch die Polizei vor Ort war zur Sicherheit. Und zum Glück ist nichts passiert, aber ich glaube, genau das zeigt eben auch, dass es ein Problem ist, dass wir diese antidemokratischen Tendenzen manchmal nur auf ostdeutsche ländliche Räume beziehen.
Ich meine, du sprichst jetzt Nordrhein-Westfalen an. Zur Wahrheit gehört ja, dass nicht nur Björn Höcke aus dem Westen kommt, sondern sehr viele Führungskräfte der AfD, aber auch alles, was ich so, glaube ich, korrigiere mich gerne, rund um Chemnitz oder so gesammelt hat, aus Dortmund wiederum, aus der Dortmunder Nordstadt stammt. Das heißt, es gab ja ganz gezielt eine Bewegung aus dem Westen in den Osten, weil man hier das Gefühl hatte, man hat fruchtbaren Boden, auf dem man das Ganze säen kann. Aber du sagst ja eben, das ist ja schön, dass ihr glaubt, ihr habt das Problem in den Osten ausgelagert, im Westen. Irrtum.
Ja, ich glaube, es ist ein total fataler Irrglauben zu denken, dass das, was gerade durch westdeutsche Unterstützung in Form von Neonazis, die hier beispielsweise hergezogen sind, groß geworden ist, dass das nicht auch wieder eine Rückwirkung haben kann auf das, was in Westdeutschland passiert. Und ich glaube, genau das zeigen ja auch die aktuellen Wahlentwicklungen in vielen westdeutschen Bundesländern. Ich war jetzt nach den Wahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz für Lesungen unterwegs und fand es durchaus erschreckend, da das ein oder andere Mal noch immer Leute zu treffen, die sagen, okay, die AfD hat jetzt hier ihre circa 20% bekommen, aber in Sachsen-Anhalt, da steht sie ja mittlerweile bei 40%. Und ich will diesen Unterschied gar nicht kleinreden, es gibt diesen Unterschied und in Sachsen-Anhalt ist die extreme Rechte weiter normalisiert, als das in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz der Fall ist. Gleichzeitig muss man eben in Sachsen-Anhalt nur 5, 6, 7, 8 Jahre zurückblicken und wird sehen, dass die AfD da auch in Anführungszeichen nur bei 20% stand. Und ich glaube, das zeigt, wie schnell es gehen kann. Und das zeigt vor allem, dass es kein Automatismus ist, dass es dort, wo es aktuell noch demokratisch entspannter aussieht, auch automatisch entspannter bleibt.
Dein letztes Buch heißt »Der Westen hat keine Ahnung, was im Osten passiert«. Und da hast du folgende Sätze geschrieben. Ostdeutsch fühle ich mich vielleicht noch gar nicht so lange. Früher hat das in meiner Wahrnehmung keine Rolle gespielt, das Ostdeutschsein. Aber spätestens seit ich von Wessis permanent gefragt werde, was an unserem politischen Engagement im dunkeldeutschen Ostdeutschland so besonders ist, weiß ich, dass ich Ossi bin und dass ich weiter für den korrekteren Osten einstehen möchte. Also der Westen hat dich erst zum Ossi gemacht.
So kann man das durchaus sagen. Also wir sind damals für Klimaschutz mit Fridays for Future in meiner Heimatstadt Zwickau auf die Straße gegangen. Und als die ersten Medienanfragen auch von Journalisten aus Westdeutschland gekommen sind, dachte ich, cool, ich kann jetzt endlich über die Klimaschutzbewegung in Zwickau sprechen. Aber ich habe eigentlich viel mehr über die Anfeindungen und die Bedrohungssituation von rechts außen gesprochen, weil das war, wozu wir gefragt worden sind. Und da habe ich schon so ein Stück weit bemerkt, dass mein Umfeld irgendwie in Anführungszeichen besonders ist und dass es sich eben auch in Teilen unterscheidet zu dem, was in Westdeutschland passiert. Und gleichzeitig glaube ich aber eben, dass wir total viel voneinander lernen können. Ich mache mal noch ein Beispiel, was mich in Bezug auf diese Frage häufig beschäftigt. Als Ostdeutscher in Westdeutschland unterwegs zu sein, bedeutet ja häufig auf neonazistische Strukturen beispielsweise angesprochen zu werden. Und ich als Zwickauer, in dem der nationalsozialistische Untergrund untergetaucht ist, wurde und werde in größeren westdeutschen Orten oft als erstes gefragt, du kommst ja aus Zwickau, was sagst du eigentlich zum NSU und zu diesen rechten Terroristen, die in deiner Stadt untergetaucht sind? Und früher habe ich mich, glaube ich, sehr getriggert gefühlt von dieser Frage. Ich dachte mir, Zwickau macht so viele andere Dinge aus, ich will nicht immer nur über diese Neonazis sprechen. Mittlerweile denke ich, nee, es ist schon berechtigt, dass mir diese Frage gestellt wird, denn diese Menschen sind da jahrelang unentdeckt untergetaucht und es ist auch meine Verantwortung, darüber irgendwie zu sprechen und Stellung zu nehmen. Aber das, was ich im Gegenzug aktuell immer versuche, ist die gleiche Frage manchmal in München, in Nürnberg oder in Hamburg zu stellen. Ich gehe also auf Leute zu und sage, ihr wohnt in München, in Hamburg, in Nürnberg. Der NSU hat bei euch gemordet. Was haltet ihr eigentlich vom NSU? Und dann merke ich, dass die Leute häufig ziemlich erschrocken oder überrascht sind über diese Frage, die ich ganz oft normal gestellt bekomme. Ja.
Mir geht das tatsächlich ein Stück weit ähnlich. Ich habe beim Westdeutschen Rundfunk mein Volontariat gemacht und war da die einzige Ostdeutsche und wurde da wirklich auch zum Ossi, weil der Großteil, also eine Person noch aus der großen Runde war überhaupt in Berlin und ansonsten war niemand in Ostdeutschland und nicht mal in Berlin. Und ich wurde dann eben auch so ausgefragt, ja, wie ist denn das eigentlich? Und dachte mir immer so, hä? Das kann doch nicht sein. Eigentlich wollte ich diese Unterteilung überhaupt nicht mehr machen, Ossi-Wessi. Aber mir geht es auch ein Stück weit wie dir, dass ich gesagt habe, ja, wir müssen darüber erzählen und müssen gucken. Aber in deiner Erzählung habe ich jetzt auch gerade gedacht, ist eigentlich auch schlimm, dass du von den in Anführungszeichen Medien immer nur darauf angesprochen wirst, danach gefragt wirst, was würdest du vielleicht auch uns Medien denn zurückgeben?
Ja, ich würde sagen, genauso wenig wie es den Westen gibt, gibt es eben den Osten. Und ich würde mir schon das ein oder andere Mal noch verstärkter wünschen, dass man das auch in dieser Differenziertheit irgendwie versucht darzustellen. Ich würde gleichzeitig aber auch sagen, dass sich da einiges verbessert hat, auch nach den sogenannten Baseballschlägerjahren, den 90er Jahren. Also gerade auch vor den Wahlen, vor den letzten Landtagswahlen in Sachsen habe ich verstärkter wahrgenommen, dass wirklich auch auf Zivilgesellschaft geguckt wurde und dass beispielsweise jetzt auch viel über die CSDs, die Christopher Street Days, die im ländlichen Raum stattgefunden haben, berichtet wurde. Ich glaube, da tut sich was. Aber genau, ich habe und hatte nach wie vor oft das Gefühl, dass ich oft angefragt worden bin, um zu sprechen, weil ich bedroht werde. Aber ich glaube, Menschen wie ich, ganz viele andere auch, die haben was von ihrer positiven Arbeit auch vor den Landtagswahlen zu erzählen. Und die können nicht nur von Anfeindungen berichten. Um auf Sachsen-Anhalt zurückzukommen, ich hatte letztens Lesung in Halberstadt und die Leute haben mir erzählt, dass sie gerade Moped-Workshops für junge Männer anbieten, um darüber mit den Kids über Demokratie und Politisches ins Gespräch zu kommen. Und sie haben erzählt, dass das total erfolgreich ist und dass dadurch auch mal wieder junge Leute in das Jugendzentrum gekommen sind, die vielleicht noch nicht vollumfänglich demokratisch überzeugt gewesen sind. Und all das findet statt, unabhängig von Wahlen, großen Schlagzeilen und Anfeindungen, die diese Leute auch betreffen.
Was will mir dieses Gleichnis sagen?
Das ist mir eine zu abstrakte Frage.
Willst du sagen, es steht zu sehr immer nur das Grauen im Vordergrund und das Positive wird nicht berichtet? Oder worauf willst du hinaus an der Stelle?
Ich glaube, ich will darauf hinaus, dass wenn Leute zum Beispiel über Ostdeutschland sprechen, sie nicht immer alle Seiten auf einmal betonen können. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn Menschen oder wenn ich über meine Heimatstadt Zwickau spreche und darüber spreche, dass es dort ein Problem gibt mit Nazis, dann kommen sehr häufig im Diskurs Menschen auf mich zu, die mir sagen, ich wolle irgendwie die Stadt schlecht reden oder ähnliches. Aber ganz viele, die Probleme beim Namen nennen, die tun das nicht, um die Stadt schlecht zu reden, sondern die tun das, weil ihnen ihre Heimat, ihre Städte, in denen sie leben, in Ostdeutschland total am Herzen liegen und weil sie eben nicht wollen, dass diese menschenfeindlichen Strömungen irgendwie stärker werden. Andererseits, wenn Leute dann manchmal ankommen und erzählen, dass es auch in Halle in Sachsen-Anhalt oder in Zwickau in Sachsen eine breite Zivilgesellschaft gibt und mal nicht über Nazis sprechen, dann wird ihnen manchmal unterstellt, dass sie die schlechten Dinge kaschieren wollen mit dem Sprechen über die schönen Dinge. Und ich würde eben sagen, beides ergänzt sich und für beides muss Platz sein und wir dürfen diese ja auch unterschiedlichen Erfahrungen, die unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Dingen, die sie mitbringen haben, nicht gegeneinander ausspielen. Und ich habe das Gefühl, dass das manchmal verkürzt in Debatten, auch in medialen Debatten so rüberkommt.
Du hast ja dieses zivilgesellschaftliche Engagement jetzt ganz oft betont. Es gibt ein Programm von der Bundesregierung, das nennt sich Demokratieleben, was 200 Projekte eigentlich fördert. Dieses Programm soll jetzt auslaufen. Das betrifft 40 Projekte in Mitteldeutschland. Hast du da irgendwie, weißt du schon, wer da betroffen ist davon, wer jetzt keine Gelder mehr bekommt und was denkst du, was das für Folgen haben wird?
Also ich kann ist, glaube ich, nicht so ganz konkret machen, aber das, was ich auf jeden Fall schon spürbar jetzt merke, ist, dass eigentlich alle Institutionen und zivilgesellschaftlichen Organisationen, die noch Gelder bekommen, sich versuchen, Pläne zu machen, wie es weitergehen kann, wenn diese Fördermittel wegbrechen. Und dementsprechend ist das auch das, was ich irgendwie versuche, auch vorne ranzustellen. Also erstmal, wenn Beratungsgelder wegfließen für Leute, die von Diskriminierung betroffen sind, dann lässt sich das nicht zivilgesellschaftlich und unentgeltlich von heute auf morgen irgendwie ersetzen. Und gleichzeitig versuche ich mir aber auch bewusst zu machen, dass sowas wie der 8-Stunden-Tag oder das Frauenwahlrecht wahrscheinlich nicht unbedingt durch staatliche Demokratieförderprojekt erkämpft worden ist, sondern durch mutige Menschen, die sich zusammengeschlossen haben. Das heißt, auch hier bin ich der festen Überzeugung, dass zivilgesellschaftliche Strukturen, die auch heute schon häufig ohne Geld auskommen müssen, irgendwie wirksam bleiben können. Gleichzeitig, auch wenn man natürlich aufs AfD-Programm in Sachsen-Anhalt blickt, lässt sich da natürlich erkennen, dass noch weitere Förderungen weggehen würden sozusagen. Und das würde natürlich eine Zivilgesellschaft schwächen. Und umso beängstigender finde ich das, dass es im Zweifel nicht mal unbedingt immer eine AfD braucht, um an den Stellen zu kürzen, die eigentlich mit die beste Prävention dafür wären, diesen antidemokratischen Tendenzen irgendwie entgegenzuwirken.
Wir hatten beim letzten Mal die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser von der SPD, zu Gast. Da haben wir viele wirklich spannende, anregende, freundliche Mails bekommen. Wir wollen da mal in aller Ausführlichkeit beim nächsten Mal drauf eingehen. Ich will jetzt nur mal eine Mail von Manuela aus Magdeburg herausgreifen. Manuela war 1989 auf der Straße, hat für ein Ende der DDR demonstriert. Nach der Wende musste sie nicht nur um ihren Job kämpfen, sondern dass ja auch ihre Qualifikationen anerkannt werden im Westen, vom Westen. Und sie schreibt heute: Sie halte die Brandmauer für undemokratisch, weil demokratisch gewählte Politiker eine Legitimation vom Volk bekommen haben. Diese darf nicht ignoriert werden, sagt Manuela und spielt eben auf die AfD an. Hat sie nicht recht? Die Leute sind gewählt, man muss mit denen umgehen?
Ich glaube, dass der große Fehler ist zu glauben, dass die AfD eine ganz normale demokratische Partei sei. Die AfD wird in vielen Bundesländern vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft und gerade wenn man sie auch in Talkshows beobachtet, sieht man immer wieder, dass sie eben nicht an einem konsensbasierten demokratischen friedlichen Austausch in vielen Fällen orientiert sind oder das zum Ziel machen, sondern in Talkshows erkennt man ganz oft, dass die AfD sich da reinsetzt, um zu versuchen, möglichst viele knallige Clips für ihre Social-Media-Kanäle zu produzieren. Und ich glaube, das hat uns auch die Geschichte gelehrt, dass es eben leider möglich ist, auch als demokratisch gewählte Kraft die Demokratie aushebeln zu können. Und genau diese Gefahren sehe ich zum Beispiel auch in Sachsen-Anhalt, wenn die AfD irgendwie dafür plädiert, die Schulpflicht abzuschaffen, wenn sie Verwaltungspersonal austauschen möchte, wenn sie irgendwie ganz klar in Schulen jetzt auf patriotische Grundlinien setzen möchte, wo sie doch zuvor immer eine vermeintliche politische Neutralität angepriesen hat. Und ich glaube, dieses wir reden miteinander und tun so, als wären wir auf der gleichen demokratischen Seite der Medaille, ist einfach ein massiv großer Trugschluss. Gleichzeitig gehört, glaube ich, zur Realität dazu, dass es in vielen Kommunen einfach aktuell super schwierig ist, irgendwie Mehrheiten ohne die AfD zu finden. Ich glaube nur, dass daran nicht diejenigen Menschen schuld sind, die für eine Brandmauer einstehen, sondern diejenigen Menschen, die politisch nach wie vor zu oft versuchen, den Rechtsruck mit Rechtsruck zu bekämpfen, obwohl es so viele Themen gibt, die den Menschen aktuell auch unter den Nägeln brennen, sei es ein schlechter ÖPNV im ländlichen Raum, sei es steigende Mieten in Großstädten und viele, viele andere Themen, zum Beispiel die, dass viele junge Menschen aktuell von Vereinzelung und unschönen Gefühlen betroffen sind.
Ich finde das alles total wichtig und richtig, was du sagst. Und trotzdem würde ich super gern nochmal auf diesen Punkt, dieser Respekt vor dem Wählerwillen, drauf zurückkommen, weil ich das irgendwie ganz entscheidend finde und auch spannend finde in dieser Frage. Wie geht man da drauf ein? Weil alles, was du sagst, stellt sich ja in gewisser Weise über den Wähler und sagt, ich weiß es in dem Moment besser. Wie geht man respektvoll mit dieser Stimme um?
Das weicht der Frage ein bisschen aus, aber ich möchte den Fokus trotzdem mal kurz so legen. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Monaten und Jahren so viel über die Ängste und Beweggründe von AfD-Wählern gesprochen wurde, dass man teilweise vergessen hat, über die vielen Ängste und Beweggründe der anderen Menschen zu sprechen, die diese Partei nicht wählen. Und wir fragen immer, warum wählen Leute AfD? Ich würde viel öfter die Frage in den Raum werfen, warum wählen Leute eigentlich nicht AfD? Und was sind die Möglichkeiten, um diese Leute am demokratischen Ball zu halten und zu stärken, damit nicht nur noch mehr Menschen zur AfD rüberwandern? Denn ich glaube, wenn wir aus diesem ständigen Reagieren auf die AfD als demokratische Kräfte herauskommen, dann sind wir auch wieder die, die die Themen des Diskurses angeben. Und dann kann eine logische Konsequenz davon sein, dass vielleicht auch AfD-wählende Menschen verstehen, dass demokratische Lösungen die effektiveren sein können.
Ich kann dann noch nicht ganz folgen. Weil ein Argument, was man ja immer hier hört, ist, solange die AfD nicht verboten ist, ist sie eine demokratische Partei oder kann am demokratischen Diskurs teilnehmen. Und wenn jetzt 40% der Wähler, was ja eben, also sagen wir mal anders, man kriegt ja aus dem Westen leicht den Hinweis, naja, dann ignoriert sie doch. Ich kann 10% in Bremen ignorieren, ich kann aber nicht 40% in meinem Stadtrat oder im Landtag von Sachsen-Anhalt ignorieren. Das geht einfach nicht, weil die Masse einfach viel zu groß ist.
Also für mich ist vielleicht das Entscheidende, zwischen den Ebenen zu unterscheiden. Und ich würde halt sagen, indem wir der AfD in Talkshows, in Landtagsdebatten oder mit im Zweifel gemeinsamen Entscheidungen in Parlamenten sehr, sehr viel Raum geben, machen wir sie eher stark. Wo ich aber natürlich komplett dabei wäre, wäre zu sagen, wenn ich beispielsweise eine Schullesung habe, in der junge Menschen ihre ja teilweise antidemokratischen Einstellungen äußern, dann bin ich der Letzte, der sagt, nee, wir führen jetzt hier keine Diskussion, es ist aus und vorbei. Ich freue mich erstmal, dass sich junge Leute mir gegenüber öffnen, um mit mir einen demokratischen Diskurs zu führen. Und ich glaube, genau das ist der Unterschied. Wenn ich einen Nachbar habe, der AfD wählt, und mit ihm immer und immer wieder versuche zu sprechen und ihn davon abzubringen, dann ist das meiner Meinung nach was anderes als mit Funktionären einer Partei, die antidemokratisch in vielen Bundesländern, den meisten Bundesländern agiert, heraufzuhieven, indem man mit ihnen gemeinsam politische Entscheidungen trifft.
Aber wir sitzen ja hier jetzt in einem Studio des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der von allen Bürgern dieses Landes bezahlt wird, auch von den 40%, die möglicherweise in Sachsen-Anhalt AfD wählen. Ich kann ja jetzt nicht mit denen Interviews führen. Oder würdest du sagen, naja, dann lass sie einfach außen vor?
Ich würde sagen, es kommt darauf an, wie man mit ihnen Interviews führt. Ich glaube aber leider, dass es viele Beispiele gibt, an denen sich perfekt ablesen lässt, dass der aktuelle Umgang immer und immer wieder scheitert. Ich nehme ganz gern das Beispiel Alice Weidel zur Hand, die irgendwie vor nicht allzu langer Zeit meinte, Hitler sei ein Linker gewesen. Und daraufhin hat sie bei Karin Mioska erstmal sehr, sehr viele Minuten Zeit bekommen, um genau diese These, diese krude These aufzuschlüsseln und ausführlich zu erklären. Ich glaube aber durchaus, dass es Beispiele gibt, auch von Journalistinnen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wo konsequent gestritten wird und wo genau diese kruden Verschwörungstheorien dann auch für alle gut nachvollziehbar irgendwie widerlegt und eingeordnet werden. Und dann ist das meiner Ansicht nach was anderes, als einen Diskurs so zu führen, als sei die AfD eben eine normale, legitime, demokratische Kraft.
Aber muss ich einen Vergleich, Hitler ist ein Linker, wirklich groß kontrovers austragen? Ich meine, das ist ja so ein Unfug. Also ich muss doch auch dem Hörer, ich muss doch dem Zuschauer auch was zutrauen können, dass er selber für sich versteht, das ist jetzt gerade aber Quatsch. Also da brauche ich doch nicht immer ein Schild hochhalten, das ist jetzt aber gerade falsch.
Daran würde ich auch appellieren und darauf hoffen, dass das häufig vielleicht genau so, wie du es gerade gesagt hast, funktioniert. Andererseits, ich habe Schullesungen, da kommen Kinder mit antisemitischen Verschwörungstheorien wie die der Rheinwiesenlager an, wo es irgendwie darum geht, dass die Hauptopfer des Nationalsozialismus irgendwie die Deutschen gewesen seien, weil sie nach dem Krieg von US-amerikanischen Soldaten in zufällig ähnlich hohen, großen Zahlen, wie der Holocaust stattgefunden hat, ermordet worden wären. Und das zeigt, glaube ich, dass leider für Dinge, die für Menschen wie mich total selbstverständlich sind, nämlich dass sowas irgendwie antisemitischer Humbug ist, für ganz viele Menschen kein antisemitischer Humbug mehr ist, sondern etwas ist, das, woran sie fest glauben. So. Und deswegen machen wir es uns, glaube ich, zu einfach, wenn wir sagen, dass alle Leute in diesem Land verstehen würden, dass Hitler kein Linker gewesen sei. Denn daran glaube ich leider aktuell nicht mehr.
Ich glaube, was du auch meintest, ist, dass das einfach in dieser Talkshow zu viel Raum bekommen hat, dass sie das erklären konnte.
Absolut.
Ich würde gerne nochmal auf die Brandmauer zu sprechen kommen, auf der politischen Ebene. Ich habe irgendwann mal in der Süddeutschen eine Reportage gelesen, wo ein Bürgermeister begleitet wurde, der gesagt hat, und das schreibst du ja auch in deinem Buch, die Brandmauer existiert quasi nur noch auf dem Papier, der gesagt hat, ja, was soll er denn machen? Er kennt die Kollegen quasi seit Jahren, die jetzt für die AfD bei ihm am Tisch sitzen, und er muss weiter für den Ort Entscheidungen treffen. Er muss entscheiden, ob die Straße gebaut wird, ob da die Kita geschlossen oder eine neue gebaut wird. Wie soll das denn machen?
Ich glaube, das Fatale ist, dass ich darauf keine schlussendliche Antwort habe. Und ich glaube auch nicht, dass das unbedingt mein Problem ist, sondern dass die extreme Rechte eben in einigen Orten mittlerweile so mehrheitsfähig geworden ist, dass es kaum mehr anders geht. Wenn man zum Beispiel auch zur anstehenden Stichwahl jetzt nach Aue blickt, bei der ein ausgewiesener Neonazi, der in der NPD aktiv war und Fackelmärsche organisiert hat gegen Menschen mit Migrationsgeschichte, wenn solche Leute jetzt reelle Chancen haben, eine Stichwahl zu gewinnen, ja, was soll ich dann sagen? Also, ich weiß nicht, wie man das langfristig wieder umkehren kann. Ich weiß auf jeden Fall, dass es kein richtiger Weg ist, mit diesen Leuten, wenn es noch irgendwie anders möglich ist, zusammenzuarbeiten.
Du würdest sagen, Zusammenarbeit geht trotzdem nicht, auch wenn man dann nicht mehr beschlussfähig ist quasi?
Ich würde sagen, solange Mehrheiten zu finden sind, ohne antidemokratische Kräfte, solange muss man alles daran geben, diese Mehrheiten zu suchen, um AfD dann keinen Raum zu geben mehr.
Kannst du dir erklären, wie sowas passieren kann? Also wie kann jemand, den, so wie du ihn beschrieben hast, 30% der Stimmen in einem ersten Wahlgang bekommen? Ich meine, wir haben sowas auch schon mal in Südthüringen durchgespielt mit Tommy Frank, der es dort in die Stichwahl um den Landrat geschafft hat, mit fast einem ähnlichen Ergebnis. Warum ist Leuten offensichtlich so egal, wen sie da wählen? Oder wählen sie extra deswegen?
Ich glaube, dass viele Menschen aktuell spüren, in Zeiten von näher rückenden Kriegen, in Zeiten von Klimakrise, in Zeiten von Ungleichheit und vielen anderen Dingen, dass es so, wie es aktuell läuft, das war ja auch mein Antrieb, um damals mit Fridays for Future aktiv zu werden, einfach nicht weitergehen kann. Und ich glaube, dass die klassischen deutschen Parteien, ob berechtigt oder nicht berechtigt, aktuell häufig primär als Stillstandskräfte, die irgendwie Demokratie verwalten, aber keine wirklich großen neuen Ideen mehr haben, wahrgenommen werden. Und ich glaube, viele wählen die radikale Veränderung der radikalen Veränderung wegen, unter anderem deswegen, weil sie berechtigt oder nicht aktuell sowas wie Abstiegsängste haben. Und gleichzeitig finde ich es auch immer ein bisschen paradox, darüber zu sprechen, denn auch die größte Abstiegsangst, die Menschen haben können, sollte eben nicht als Legitimation oder Ausrede missbraucht werden, um diese Kräfte stark zu machen. Für Orte wie Aue, dieses Bürgermeisterbeispiel von eben, würde ich aber auch sagen, dass es einfach ein Stück weit daran liegt, dass demokratische Kräfte dort häufig sich im Rückzug befinden und einfach nicht so präsent sind, nicht so ansprechbar sind. So, es gibt so viele kleine Orte, auch in Sachsen-Anhalt, in denen die AfD irgendwie jetzt auch aktuell Volksfeste veranstaltet, wirklich wöchentlich ansprechbar auf dem Marktplatz steht und das eben auch nicht nur vor Wahlen, die anstehen, sondern auch zu anderen Zeiten. Und
das hast du nicht miterlebt, aber in den 90er Jahren die PDS gemacht hat. Also exakt das Gleiche, eine Hilfestellung, eine Heimat angeboten hat in dem ganzen unübersichtlichen Kuddelmuddel.
Absolut, und ich glaube, wir als demokratische Kräfte versuchen aktuell häufig durch Aufklärungsabende und Vorträge und Informationen darüber, warum die extreme Rechte so schlimm ist, Leute zurückzugewinnen. Aber das macht den Leuten einfach keine Angst und das ist auch häufig viel zu hochschwellig, wie genau diese Diskurse stattfinden. Das zeigen ja auch Studien, dass es aktuell schwer ist, mit Fakten und Wissen Leute zurückzugewinnen, sondern es funktioniert am besten, wenn wir niedrigschwellig auf der emotionalen Gefühlsbeziehungsebene anknüpfen und dort versuchen, irgendwie Menschen für demokratische Ideen zu packen. Und dass das auch gelingen kann, das zeigen ja, ohne das jetzt irgendwie als das Ideal nennen zu wollen, zum Beispiel auch die Haustür-Wahlkampfaktion, die Linkspartei zumindest in Großstädten aktuell versucht.
Ja. Ich nehme nochmal die Mail von Manuela aus Magdeburg von eben, die also 1989 noch mit der Kerze auf der Straße gestanden hat. Und das war eine sehr lange Mail und da beschreibt sie unter anderem die Missstände in manchen Vierteln von Magdeburg, in denen sie auch lebt. Sie spricht von überdurchschnittlichen Ausländer- und Bürgergeldempfängeranteilen an der Bevölkerung, von zunehmender Vermüllung, von hohen Diebstahlraten, von Wohnungen, die die Eigentümer wegen schlechten Rufs des Stadtteils nicht verkauft bekommen. Da ist der Blick auf das Lokale. Sie schreibt aber auch von Löchern in den Kassen der Krankenversicherung, die nur die gesetzlich Versicherten stopfen müssen, von überfüllten Arztpraxen und, und. Also sie schreibt relativ genau, woran es vielerorts mangelt, welche Probleme es zum Teil seit Jahren gibt. Jetzt kann man immer darüber reden, wie stark sie wahrgenommen werden oder eben nicht. Aber eben diese Probleme, die nicht oder nicht vollumfänglich gelöst werden. Kann man bei all dem, wo die Leute das Gefühl haben, hier läuft es nicht mehr nur nicht rund, sondern hier läuft es ja gar nicht mehr, nicht auf die Idee kommen, die bisher Regierenden können es nicht, wenn so viel liegen bleibt, probieren wir die nächsten aus?
Absolut. Und genau das ist, glaube ich, das Problem. Und ich für meinen progressiv-demokratischen Part würde eben sagen, dass wir deswegen versuchen müssen, Lösungen anzubieten, die vielleicht auch nicht in erster Linie von der jetzigen Regierung kommen, aber von linksstehenden demokratischen Kräften. Und ich glaube, genau da ist aber auch über die letzten Jahre viel verloren gegangen, weil wir häufig hochschwellige Diskurse geführt haben, aber wir nicht mehr so als die Kümmerer einfach wahrgenommen werden, die den Menschen ja vor allem auch ein Gefühl geben, selbst wirkmächtig zu sein. Denn das ist, glaube ich, auch das Problem, dass der Anspruch gerade ist, die jetzige Regierung macht's schlecht, dann wählen wir einfach mal rechts außen und beschweren uns darüber, schimpfen über die da oben und dann wird's irgendwie schon besser werden. Wohingegen meine Antwort wäre, dass die demokratischen Kräfte viel mehr versuchen sollten, Demokratie auch manchmal demokratischer zu denken und Leute in Entscheidungsprozesse konkret mit einzubinden. Denn ich glaube, das, was auch da Studien zeigen, ist, dass die Wahrnehmung von einer eigenen Wirkmächtigkeit, von einer eigenen Handlungsfähigkeit mit das beste Mittel gegen antidemokratische Ideen sein kann. Und genau das merke ich zum Beispiel eben auch in Schulen, wenn mir dann Leute auch aufgrund der demografischen Situation erzählen, dass ihr Jugendzentrum dicht machen musste, einfach weil es entweder kein Geld oder zu wenige Leute gibt, die dort überhaupt erst aktiv werden könnten, dann sind all das, glaube ich, in Zeiten von Social Media auch wieder Vereinzelungsgründe, wo soziale Räume schwinden. Aber dieses, wir können was gemeinsam bewegen in sozialen Räumen, ist, glaube ich, das A und O.
Warum ist denn die Linke so wenig vor Ort in den Dörfern? Du beschreibst in deinem Buch auch, dass sich da so eine gewisse städtische Bubble rausgebildet hat.
Also ich glaube, ich kann gar nicht so richtig sagen, warum, aber ich kann sagen, dass ich das Gefühl habe, dass sich genau das aktuell so ein Stück weit ändert. Um es konkret zu machen, wir sind nach den Korrektivrecherchen über das Geheimtreffen der AfD in Potsdam millionenfach auf die Straße gegangen für Demokratie und gegen Diskriminierung. Aber ich habe das Gefühl, dass der Impact, die Wirkung dieses Protestes ziemlich klein gewesen ist oder geblieben ist, auch weil es eben nicht wirklich konkret geblieben ist. Weil auch die AfD sagt, sie ist für Demokratie und die AfD würde sogar wahrscheinlich auf dem Blatt Papier unterschreiben, dass sie vollends gegen Diskriminierung einstehen würde. Und ich glaube, genau daraus lernen aktuell Menschen. Ich blicke zum Beispiel auf den Protest, der jetzt in Erfurt gegen den AfD-Bundesparteitag ansteht, den einige von den Mitstreitenden mitorganisieren. Und dort werden zum Beispiel schon seit mehreren Wochen und Monaten Haustürgespräche in allen Vierteln gemacht, um eben konkret mit den Leuten über auch die Themen, die die AfD abbildet bzw. nicht abbildet, ins Gespräch zu kommen. Und ich weiß nicht, ob die Zeit für oder gegen uns spielt, aber ich habe das Gefühl, dass Lerneffekte einsetzen, die großes Potenzial haben.
Aber Lerneffekte würden doch am einfachsten erzielt. Dann male ich doch mal den Teufel an die Wand. Wenn man Ulrich Siegmund und den Kollegen Til Schneider als Kultusminister einfach mal regieren lässt, 5 Jahre.
Ich glaube, dass leider durch so einen lockeren Umgang und durch dieses auch Kleinreden der Gefahr, die diese Partei mit sich bringt, man einfach verkennen würde, was sich fundamental in so einem Land wie Sachsen-Anhalt ändern würde. Und ich kann ja mal anfangen irgendwie. Es gibt eine Krise der Lokalpresse und die AfD möchte aus dem Rundfunkstaatsvertrag in Sachsen-Anhalt austreten und es könnte dazu kommen, dass es den ÖRR, wie es ihn gerade dort gibt, in der Form nicht mehr geben würde, was demokratiepolitisch natürlich ziemlich fatal wäre. Man könnte auf den Wirtschaftsstandort Sachsen-Anhalt zu sprechen kommen, wo große Unternehmen schon jetzt davor waren, dass es einen krassen Investitionsrückgang geben könnte, dass es eine krasse Abwanderung von Fachkräften geben würde. Und das sind nur 2 von vielen, vielen weiteren Punkten, die sich so leicht und vor allem auch so schnell, glaube ich, nicht mehr umkehren lassen. Das sieht man auch aktuell zum Beispiel in Polen, wo es diese extrem rechte Peace-Regierung gegeben hat, auch da wird versucht, das gerade demokratisch rückabzuwickeln, aber das gestaltet sich doch als recht herausfordernd und ich würde dafür plädieren, dass wir schon versuchen sollten, es nicht darauf ankommen zu lassen. Gleichzeitig will ich aber, wie ich es eingangs auch schon gemacht habe, sagen, auch wenn das Schlimmste zu dieser Wahl passiert, ich bin der festen Überzeugung, wie wir in Ungarn beispielsweise gesehen haben, dass sich Dinge auch wieder verbessern.
Aber ich wollte gerade sagen, wir sind ja immer noch ein Rechtsstaat. Auch eine AfD-Regierung müsste sich an das Grundgesetz halten. Es gibt nicht nur ein Landesverfassungsgericht, es gibt ein Bundesverfassungsgericht. Im Extremfall sieht das Grundgesetz sogar einen Bundeszwang vor, wenn aktiv gegen Gesetze und Grundrechte verstoßen wird. Wenn die Leute das wollen, das ist doch Demokratie, dann lassen wir sie machen.
Also wie ich eben schon meinte, ich glaube, die Gefahren, die diese Regierung mitbringen würde, wären für mich sehr, sehr viel größer zu bewerten als dieses, wir lassen sie mal machen und lassen sie an die Wand fahren. Das hat in vielen anderen Ländern zuvor auch schon nicht wirklich gut funktioniert. Und ich finde eben auch, dass eine Lehre aus den Dingen, ohne sie gleichsetzen zu wollen, die in diesem Land bis 45 passiert sind, auch gewesen ist, dass zum Beispiel die Holocaust-Überlebende Esther Bejarano gesagt hat, wer gegen Nazis kämpft, darf sich nicht auf den Staat verlassen. Und das zeigt für mich immer wieder die Wichtigkeit davon, natürlich einerseits an die Verantwortung von Institutionen zu appellieren und gleichzeitig aber auch als wachsame Zivilgesellschaft offen zu bleiben, selber kritisch und wachsam zu bleiben und sich eben nicht blind zu verlassen.
Ich würde gleich nochmal mit dir einmal auf den Westen kommen, der ja auch quasi die Überschrift deines Buches ist. Aber man liest in deinem Buch auf Seite 181 zwei Sätze, die für meine Begriffe erklärungsbedürftig sind. Zitat: Ich finde, dass jeder das Recht hat, seine Heimat zu verabscheuen. Ich für meinen Teil tue das auch sehr oft.
Ja, also ich glaube, ich verstehe erstmal total, dass sich dieser Satz erstmal befremdlich anhört, weil ich glaube, wenn ich diesen Satz mit 13 Jahren gelesen hätte, in der Zeit, in der ich noch nicht politisiert gewesen bin und wahrgenommen habe, was in meiner Heimatstadt Zwickau so passiert, dann hätte ich mir auch vielleicht gedacht, der Typ spinnt wohl, dass der da solche Sätze sagt. Aber ich glaube, für Menschen, die wie ich, und ich bin kein Einzelfall, davon betroffen sind, dass ein Nazi schon vor der Haustür gestanden hat, dass man Morddrohungen bekommt, dass man aufpassen muss, wohin man geht, ist es, glaube ich, ganz logisch, dass diese Sätze vielleicht irgendwie gesagt werden und dass ich diesen Satz auch das ein oder andere Mal nachvollziehe. Und gleichzeitig würde ich ja eben sagen, und ich glaube, das ist auch das, was ich im Buch beschreibe, ich finde meine Heimat manchmal verabscheuenswert, aber ich liebe meine Heimat auch, weil sonst würde ich das Abscheuliche nicht benennen wollen, sonst wäre es mir egal, ich würde wegziehen und ich würde mir eine andere Heimat suchen.
Aber du sprichst noch von Heimat, weil das fällt mir tatsächlich manchmal schwer.
Ich glaube, mir fällt das auch schwer, aber wenn teilweise ja auch extrem rechte Kräfte gezielt versuchen, Begriffe wie Ostdeutsch, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Zwickau, Heimat für sich zu vereinnahmen, dann denke ich, bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Begriffe auch wieder vorne ranzustellen und zu sagen, Ostdeutsch sein, Zwickauer sein, das können auch demokratische Leute mit gutem Gewissen.
Du sagst ja, dann die Diskussion im Westen haben dir erst dein Ostdeutsch sein bewusst gemacht. Lukas Rietschel schreibt das in seinem neuen Buch Sanditz ganz schön an einer Protagonistin, die was weiß ich Katrin heißt und zum Studium in Kassel ist und genau die gleichen Erfahrungen macht und daraufhin dann beschließt, dass sie für alle anderen nur noch Peggy aus Dresden ist, um alle Vorurteile zu erfüllen. Also was antwortest du denn dann auf diese Vorwürfe, die du Vorwürfe ist ja Quatsch, aber dieses quasi, da kommt einer aus dem Land, wo man irgendwie noch nicht richtig mit Messer und Gabel umgehen kann, also der was Besonderes ist. Wie argumentierst du, ich will nicht sagen die Avantgarde, aber es steht euch auch noch bevor in 10 oder 15 Jahren, wenn es so weitergeht? Oder was ist deine Antwort?
Ich erzähle meistens aus einem Beispiel, das ich auch im Buch beschrieben habe. Und zwar ist das eines, was mit den Pogrom in den 90ern Rostock-Lichtenhagen zusammenhängt. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit eine Lesung in Koblenz und bevor ich diese Lesung hatte, wollten mir die Organisatoren der Lesung noch eine Gedenktafel zeigen, die mitten auf dem Marktplatz in Koblenz steht. Und auf dieser Gedenktafel wird davon berichtet, dass ein Rechtsradikaler einen Obdachlosen in Koblenz im tiefsten Westdeutschland erschossen hat. Und die Hintergrundgeschichte ist aber die, dass seine Freunde zum Tatzeitpunkt nach Rostock-Lichtenhagen gefahren waren, um dort die rassistischen Pogrome in Ostdeutschland zu unterstützen. Und die Person, die in Koblenz diesen Mord begangen hat, war sozusagen frustriert, dass sie nicht mitfahren konnte und hat deswegen eine Tat ähnlicher Motivation in Koblenz vollstreckt, in Anführungszeichen. Und ich glaube, genau das zeigt, wie eng die Geschichte da miteinander verwoben ist. Und andererseits will ich doch auch einfach positiv anmerken, es gibt sehr, sehr viele Westdeutsche, die sich für das interessieren, was in Ostdeutschland passiert, die auch offen sind und fragen, wie sie unterstützen können, wie man gegenseitig voneinander lernen kann. Und genau daran würde ich, glaube ich, auch plädieren. Nicht nur Westdeutsche können von uns demokratischen, engagierten Leuten in Ostdeutschland lernen, auch Ostdeutsche können von Westdeutschen lernen. Und ich glaube, es ist einfach ein großer Fehler, die Verantwortung hin und her zu spielen.
Jakob Springfeld, Autor, Podcaster aus Halle. Sein letztes Buch, Der Westen hat keine Ahnung, was im Osten passiert. Danke, dass du da warst. Wenn ihr Anmerkungen habt zu dem Gespräch oder zu den vergangenen Gesprächen, schreibt an wahlkreis-ost@mdr.de, wahlkreis-ost@mdr.de. Wir wollen beim nächsten Mal mit euch ins Gespräch kommen. Danke auch an Maya Fiedler.
Sehr gern. Danke auch.
Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Kaffee extra schwarz, der Podcast mit Mansur und Maya Rüth. Wenn ihr Lust auf einen Podcast habt, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Kaffee extra schwarz, Ahmed Mansur, geboren in Israel, Psychologe und Autor, und der Journalist Oliver Maya Rüth, langjähriger ARD-Korrespondent in Tel Aviv, haben einen ziemlich speziellen Blick auf Deutschland und reden Klartext darüber, worüber sich viele nicht zu sprechen trauen, zumindest aus ihrer Sicht. Migration, Meinungsfreiheit, Antisemitismus, innere Sicherheit, zwei konservative Stimmen, die sich reiben, die widersprechen, die provozieren und dabei eben nie langweilig werden. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen dienstags bei ARD Sounds und da gibt es auch unseren Podcast wieder, Wahlkreis Ost, in 14 Tagen unter anderem in der ARD Sounds App.
Wahlkreis Ost, der Politikpodcast aus Leipzig.